Ja, sie waren einfach Schulfreunde und sie haben früh angefangen, sie waren sehr ehrgeizig, die beiden, und sie haben so gewisse Übungen gemacht, haben sich gegenseitig die Lippen gelesen beim Artikulieren, beim Singen, um absolut synchron zu klingen. Und das haben sie dann später auch hinbekommen. Und das war ihr Markenzeichen, dieses absolut synchrone, zweistimmige Singen.
Tausend und eine Musikgeschichte. Musikgeschichte. Heute aus dem Jahr 1970.
Einen schönen guten Tag zusammen. Das sind wieder hallo. Die beiden Musikverrückten. Lutz Stolberg, wie immer da.
Ja, hallo, und Carsten Richter.
Ja, Tag zusammen. An der Stelle muss ich mal sagen, Lutz, ich bin sehr froh, dass wir beide uns gut miteinander verstehen. Mhm. Denn in Vorbereitung auf diese Folge habe ich festgestellt, das ist nicht gegeben. Ja. Es gibt bei vielen Duos dann einen, der sagt, ich hätte gerne mehr, ich möchte gerne mehr machen, mich mehr einbringen, ich hätte mehr Wortanteil bei diesem Podcast. bei dem Duo, um das es heute geht, war das definitiv der Fall. Simon und Garfunkel. Ja. Sie haben tolle Musik zusammen gemacht, beides sehr eigene Charaktere, tolle Musiker, aber irgendwann hat es dann mal gekracht und das Ende war unaufhaltsam, und das kam dann 1970. Mhm. Da war die Trennung. Aber diese Trennung ist mit Pauken und Trompeten vonstatten gegangen, denn vorher haben sie noch ein wunderbares Album rausgebracht. Ja. Bridge Over Troubled Water.
Auch mit Pauken und Trompeten.
Ja, ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Ist eine ganz tolle Platte. Mhm. Ich sage immer, das ist so ein bisschen das, also für mich ist das das Sgt. Pepper von Simon & Garfunkel.
Absolut, definitiv, ja.
Da haben sie echt ihr Meisterstück abgeliefert. Wir gucken uns natürlich heute genau die Platte an und ja, auch die Umstände der Trennung, wie sie überhaupt dazu kam und wie das alles abgelaufen ist und wie es danach weiterging. Ich selber muss sagen, ich habe lange Zeit einen Bogen vor Simon & Garfunkel gemacht.
Tatsächlich?
Ja, als ich mich als Teenager mit Musik der 60er und 70er beschäftigt hat, fand ich Simon & Garfunkel mal ein bisschen langweilig. Mhm. Aber ich kannte halt auch bloß Sound of Silence und Miss Robinson. Die Titel sind echt abgespielt. Es ist keine schlechte Musik, aber ich fand es halt wirklich ein bisschen langweilig. Und erst später, als ich angefangen habe, mich mit Paul Simons Karriere zu beschäftigen, die ja auch sehr interessant ist, bin ich auf Simon & Garfunkel gekommen und habe festgestellt, die haben echt noch wesentlich bessere und tollere Songs geschrieben als Sound of Silence. Ja, also ich bin erst spät zu diesem Duo gekommen, weiß es mittlerweile aber auch sehr zu schätzen. Also ist tolle Musik meiner Meinung nach. Wie war das bei dir?
Ja, es war es gab da auch so gewisse Berührungsängste, sage ich mal. Ich weiß auch nicht genau, warum ich auch nicht so richtig an sie rangekommen bin. Einige Titel fand ich genial, aber dann tat sich etwas vor 20 Jahren, als ich bei einem anderen Radiosender arbeitete, der den ganzen Tag nur Oldies gespielt hat. Da waren Simon & Garfunkel in der Heavy-Rotation und ja, da meldete sich eine Hörerin, Katharina. Rina Reetz, die war damals 16. Ich weiß nicht, was aus ihr geworden ist. Falls sie zuhört, ich grüße dich. Hallo. Und ja, damals 16, und die wusste definitiv alles über die beiden. Und wir haben damals ein Spezialwochenende gemacht über Simon & Garfunkel. Und da kam sie vorher zu mir, haben uns mal unterhalten. Und da hat sie mir wahnsinnig viele Tipps und Hinweise und Details auch gegeben zu den beiden. Auf diese Weise bin ich eigentlich erst so richtig mit Simon & Garfunkel warm geworden.
Ja, dann gucken wir uns doch mal ein bisschen die Karriere von Simon & Garfunkel an. Wie hat das überhaupt angefangen bei den beiden?
Also die zwei stammen aus dem Stadtteil Queens, sind beide jüdischer Herkunft, und ja, sie waren einfach Schulfreunde und sie haben früh angefangen, Songs, ich glaube die Everly Brothers waren ihre großen Vorbilder, mit denen sind sie dann später auch auf Tour gegangen, und sie waren sehr ehrgeizig, die beiden, und sie haben so gewisse Übungen gemacht, haben sich gegenseitig die Lippen gelesen beim Artikulieren, beim Singen, um absolut synchron zu klingen. Und das haben sie dann später auch hinbekommen. Und das war ihr Markenzeichen, dieses absolut synchrone, zweistimmige Singen. Yeah. Das haben sie gemacht. Und da nannten sich zunächst Tom and Jerry nach den Cartoon-Figuren und hatten unter diesem Namen auch, ich glaube es war 1957, schon einen ersten Fernsehauftritt. Und ja, dann ist später Simon & Garfunkel draus geworden. Paul Simon ging dann zunächst, also kam eine Durststrecke, Paul Simon ging zunächst nach London, um sich dort von der Weltmetropole der Musik damals in den 60ern inspirieren zu lassen. Genau, da hat ihn Art Garfunkel auch besucht. Damals waren sie also noch dick befreundet, da gab es noch keine Misstöne. Und ja, und währenddessen hat der Produzent Tom Wilson ein akustisches Album von Paul Simon und Art Garfunkel, das zunächst in den Regalen liegt, liegen blieb und für das sich kein Mensch interessiert hat, hat er dann verpoppt. Er hat die Begleitband von Bob Dylan ins Studio zitiert und die haben dann dieses Album Wednesday Morning 3 AM mit tollem Beat unterlegt und so klang das alles nach britischem Beat irgendwie.
Yeah.
Und wurde dann sehr, sehr erfolgreich und The Sound of Silence wurde die erste Nummer 1 in den Singlecharts.
Okay, und dann ging's wo so langsam los? Also so langsam hat die Karriere Fahrt aufgenommen.
Das kann man sagen. Es folgten dann weitere Hits, weitere sehr ambitionierte Alben. Paul Simon war ein hervorragender Songschreiber und Lyriker. Außerdem muss man sagen, das kommt immer ein bisschen zu kurz. Er hat sehr viel bildhafte Lyrik geschrieben, gerade auch dann für Bridge Over Troubled Water. Und ja, ein weiterer Höhepunkt in der Karriere war die Filmmusik. Zum Film Die Reifeprüfung mit Dustin Hoffman, mit dem Hit Mrs. Robinson. Das war dann ihre zweite Nummer eins. Und von da an waren sie eigentlich in aller Munde.
Okay, und sind dann natürlich um den ganzen Globus getourt. Sie waren in gewisser Weise Folk-Heroen. Damals gab es viele von der Sorte. Da haben sie wunderbar in dieses Raster reingepasst. Aber dann gab es wahrscheinlich auch schon so die ersten Probleme, oder?
Ja, die gab es wohl schon recht frühzeitig. Also das Problem war, dass Art Garfunkel gerne mehr beigesteuert hätte. Er war nie ein großer Songwriter, aber er hätte sich da auch gerne mehr eingebracht. Mhm. Und Paul Simon wiederum litt an dem Napoleon-Komplex. Er ist ja sehr kleinwüchsig und ja, auf der Bühne, wenn sie dann so nebeneinander saßen oder standen, der große Baum, lange Art Garfunkel, der auch ein gewisses Charisma versprühte, er wurde dann immer so für den, für den maßgeblichen Kopf der beiden gehalten, für den Frontmann, der auch die Songs schreibt. Und das hat Paul Simon natürlich wahnsinnig geärgert.
Okay, dann schauen wir gleich mal in die späten 60er. Also darum soll es ja eigentlich heute gehen. Garfunkel, der charismatische Typ, wie du schon sagtest, war damals als Schauspieler aktiv.
Auch, ja.
Ja, das war Catch 22.
Zum Beispiel.
War ein Film, der wohl sehr, sehr lange Produktionszeit in Anspruch genommen hat, während sie ja schon an der neuen Platte Bridge Over Troubled Water gearbeitet haben. Mhm. Das hat natürlich auch dazu beigetragen, dass jetzt die Stimmung innerhalb der Band oder innerhalb des Duos nicht wirklich so gut war. Also soweit ich weiß, lief das so ab, dass Paul Simon Hauptsongwriter war nach wie vor, hat immer eine Handvoll Songs geschrieben, dann sind sie ins Studio, haben diese 3-4 Lieder eingespielt, dann ist Art Garfunkel wieder zum Filmdreh für ein paar Wochen oder ein paar Monate. Und dann wieder von vorn, oder? Wie war das?
So ungefähr, ganz genau. Und das hat Paul Simon auch irgendwie sehr gewurmt, dass nur Art Garfunkel seine Schauspielkarriere in Fahrt kam. Und es ist wohl definitiv, also während der Produktion des Albums in ihm schon der Entschluss gereift, das Duo danach platzen zu lassen, weil er einfach diese Konkurrenzsituation nicht mehr ausgehalten hat.
Beachtlich finde ich aber trotz allem, dass so eine wunderbare Platte bei rumgekommen ist, weil es gibt ja auch Bands, da hörst du sofort, dass sie sich nicht mehr verstanden haben. Ja? Also wenn man sich meinetwegen, was weiß ich, die letzte Pink Floyd Platte mit Roger Waters anhört, da kriegt man schon mit, dass die restliche Band nicht mehr so viel Bock drauf hatte.
Ja, es gibt auch andere Beispiele, Beatles, Abbey Road zum Beispiel, da wussten sie auch, dass die letzte Platte aufgenommen im Sommer 69 und da haben sich nochmal aufgebäumt und nochmal zusammengerissen und haben ein Hochglanzalbum abgeliefert.
Aber es waren halt auch die Beatles, ja. Ausnahmetalente. Gucken wir uns mal die Platte an, Bridge Over Troubled Water. Es geht ja gleich mit dem Titeltrick los und es ist zweifelsohne riesengroßer, starker Song.
Ja, absolut. Auch auf Single erschienen, die erste Single-Auskopplung daraus. Beides gleichzeitig erschienen. Ich glaube, es war der 26. Januar 1970, da ist das Album und die Single rausgekommen. Die schoss auf Platz 1 in Amerika. Hat sich, glaube ich, 6 Wochen an der Spitze gehalten. Ein großes, aufwendiges Werk. Und ursprünglich sollte eigentlich das ein sehr fragiler, kleiner Song werden mit gerade mal 2 Strophen. Und dann hat aber Paul Simon auf Initiative des Produzenten Roy Haley und ich glaube Art Garfunkel hat da auch noch ein Wort mitgeredet, diese Zwischenstrophe Sail Along Silver Girl noch mit reingenommen, obwohl er das ursprünglich gar nicht wollte. Yeah. Und der Produzent Roy Haley dann mit großem Arrangement, mit Orchester etc., das war eigentlich gar nicht so in Simons Sinn.
Ja, er wollte eher so einen Gospel-Song. Er hat damals sehr viel Gospel-Musik gehört, hat ja auch eine große Tradition im amerikanischen Musikmarkt. Und das Piano klingt ja auch wirklich so nach einer Gospelkirche. Ja, da hatten sie auch so einen ganz, ich komme nicht mehr auf seinen Namen, so einen ganz profilierten Pianisten, der da auch nochmal so den letzten Schliff rausgeholt hat, ist ja auch eine schöne Pianomelodie. Das Lustige ist, ich habe mal gelesen, dieses Sail Along Silver Girl. Mhm. Also er hat den ganzen Song seiner Frau gewidmet, Peggy. Ja, mhm. Also du bist so meine Stütze, Bridge over Troubled Water und so weiter. Ich kann mich auf dich verlassen. Und Silver Girl bezog sich einfach darauf, dass sie damals so ein paar graue Härchen bei sich entdeckt hat. Der hat so einen kleinen Spaß sich draus gemacht. Allerdings wurde es in Amerika missverstanden als Verweis auf Drogenkonsum.
Tatsächlich.
So, ja, genau. Also so sinnbildlich für die späten 60er in Amerika. Da war jeder Popmusiker ein potenzieller Junkie. Unglaublich.
Ja, sowieso, ja.
Und wie du schon sagtest, ein großes, wuchtiges Arrangement. Was mich an diesem Song immer sehr beeindruckt, und das war ja auch durchaus Absicht, er geht ganz ruhig los. Mhm. Und diese Ruhe hält sich ja auch eine ganze Weile. Erst so ab der Hälfte steigert sich das langsam. Ja. Und eigentlich bloß im letzten Drittel nimmt das richtig Fahrt auf und wird zu dieser pathetischen Nummer, wie wir sie kennen. Mhm. Da haben sie sich so ein kleines bisschen an Phil Spector orientiert, gehe ich mal davon aus, oder?
Ja, das könnte zutreffen, wenn man sich das genau anhört. Da ist mächtig viel los, orchestral. Und es klingt auch irgendwie alles so nach Phil Spector, diese Wall of Sound.
Wall of Sound, genau. Und das Schlagzeug wurde dann in irgendeinem Korridor aufgenommen, damit es auch wirklich sehr, sehr viel Hall hat und Streicher und Pauken und so weiter. Ich mag die Nummer sehr. Allerdings war das auch ein Grund für Streitigkeiten. Denn Paul Simon, wie gesagt, als Hauptsongwriter hatte eigentlich vor, diesen Song zu singen, war sich dann aber unsicher und hat zu Art Garfunkel gesagt, kannst du übernehmen. Solltest du vielleicht lieber mit deiner glockenklaren Stimme singen. Das passt vielleicht besser. Und Art Garfunkel wollte das eigentlich auch gar nicht. Hat sich dann mehr oder weniger breitschlagen lassen. Irgendwann hat Paul Simon gemerkt, okay, das gefällt mir doch nicht, dass der hier meine große Nummer singt. Mhm. Ja, aber dann war es schon zu spät, dann war das Ding schon im Kasten.
Es gibt Filmaufnahmen von der Aufnahme des Songs und da sieht man den ebenfalls anwesenden Bruder von Paul Simon, der ihm ziemlich ähnlich sieht. Während,
auch Musiker ist, glaube ich. Ja, ne?
Während des Gesangsparts von Art Garfunkel, wie er ihn nachäfft, wie also Art Garfunkel da am Mikrofon steht, so etwas pathetisch und grazil. Yeah. Und vielleicht haben alle das lustig gefunden und anschließend darüber gelacht, aber die Filmaufnahme kommt irgendwie bitter rüber. Es fühlt sich nicht so gut an, atmosphärisch.
Ja, und es ist auch nicht besonders nett, weil du musst erstmal diese Emotion aufnehmen. Ja. Das ist verdammt schwer zu singen. Art Garfunkel hat ja auch riesengroße Probleme, den Anfang zu finden. Man denkt immer, wenn er dann so hoch geht und der Song an Dynamik aufnimmt, das ist der schwierige Teil. Nee, das Schwierige ist eben die ruhige Passage. Das können viele Sänger, denke ich, bestätigen, ruhig singen und trotzdem emotional und kontrolliert. Mhm. Das ist unglaublich schwer.
Ja, das kriegt Art Garfunkel heute live auch gar nicht mehr so ohne weiteres hin. Ich habe ihn 2001, habe ich gesehen, schon ein bisschen mehr, schon ein bisschen her. Damals war er auch noch etwas jünger und da hat er den Song ebenfalls gesungen in der Easy Shore in Halle und er hat ihn gehaucht, weil er einfach so aus voller Kehle so hoch gar nicht mehr kommt. Das ist vorbei.
Ja, was gibt's noch für Songs auf der Platte? El Cono Pasa sollte man mit erwähnen. Es orientiert sich ja an einer Volksweise aus den Anden.
Ja, aus Peru ganz genau. Und Paul Simon hat 1965, als er in Paris aufgetreten ist, hat er dieses Folk-Ensemble Los Incas aus Peru erlebt und die haben das Lied gespielt, instrumental. Und es hat ihm so gefallen und da hat er die Band dann angesprochen und hat gesagt, also 1965 schon, hat gesagt, dass er dieses Lied gerne covern würde und einen englischen Text dazu schreiben würde. Das hat er dann ja auch gemacht und so entstand El Condor Pasa, If I Could. Los Incas selbst waren bei den Aufnahmen im April 69 dann auch anwesend und haben ihren Part dann da eingespielt.
Das wusste ich gar nicht. Ich dachte, das wäre mit einer komplett neuen Besetzung entstanden.
Nein.
Sehr schön. Ja, das hat schon so ein kleines bisschen vorausahnen lassen, in welche Richtung das mit Paul Simon dann später bei Graceland gehen sollte. Da hat er sich so ein paar südafrikanische Musiker gesucht und mit denen zusammen gejammt.
Lady Smith, Black Mamba, so das berühmte Ensemble. Ja, genau. Ja, World Music. Paul Simon ist ein Innovator dafür gewesen.
Ja, er ist ja auch ein sehr vielseitig interessierter Typ. Ja, er hat sich immer mit unterschiedlichen Stilen beschäftigt, später dann auch Komposition nochmal studiert. Dieses Ehrgeizige, von dem du vorhin sprachst, das merkt man bei ihm immer wieder. Vielleicht kann man es auch ein bisschen als verbissen bezeichnen. Mhm. Ich glaube, es war nicht immer einfach, mit ihm zusammenzuarbeiten. Einer meiner Lieblingssongs ist der Song The Only Living Boy in New York. Mhm. Ein relativ ruhiger Song, aber interessante Akkordfolge und ja, man muss sich die Hintergrundgeschichte angucken. Art Garfunkel war damals wieder auf Filmdreh irgendwo in Mexiko und so weiter und Simon saß halt bei sich zu Hause, hat sich auch ein bisschen gelangweilt und fühlte sich ja isoliert in der großen Stadt New York. Ja, jeder, der mal in einer Großstadt gewohnt hat, der kennt ein bisschen das Gefühl, man kann sich auch da sehr, sehr einsam fühlen. Dieses Gefühl versucht er da so zu vermitteln und gleichzeitig ist es natürlich auch an Garfunkel adressiert, also teilweise in expliziten Worten so, ja, weißt du noch damals und jetzt sitze ich hier und früher waren wir mal immer unterwegs und jetzt gehen wir langsam getrennte Wege, also das lässt schon auch so ein bisschen die Trennung vorausahnen.
Ähnliche Stimmung, wenn ich anknüpfen darf, in Goodbye Frank Lloyd Wright. Yeah. Da ist eigentlich gar nicht so sehr der Architekt mit gemeint, sondern das ist auch ein Goodbye-Song an Art Garfunkel, also wird seitdem eigentlich so interpretiert.
Weil Art Garfunkel, glaube ich, mal vorhatte, Architekt zu werden.
Ja.
Ne? Das ist dann so quasi die Querverbindung. Ja, aber bei The Only Living Boy in New York, das wollte ich noch sagen, da gibt es ja diesen wunderschönen Chor im Hintergrund. Hm. Der ja ganz sanft daherkommt. Allerdings haben die Produktionsstandards es damals nicht so hergegeben, dass man auch sanft ins Mikro gehaucht hat, um das aufzunehmen. Die mussten diese Passage schreien. Die mussten mehrmals in so eine Echo-Chamber gehen, also so ein spezielles Studio mit sehr viel Hall und haben die richtig geschrien ins Mikrofon. Und das wurde dann so weit runter geregelt, dass es irgendwann einfach bloß wie so ein sanfter Hauch klang. Ja, finde ich sehr lustig. Und bei einer dieser Aufnahmen, da haben sie irgendwie stundenlang ins Mikro geschrien, sind sie rausgekommen in den Kontrollraum und da stand Bob Dylan drin, der sie besucht hat. Das ist natürlich auch nicht unbedingt der beste Moment, dass der große Bob Dylan da vorbeikommt.
Ja, keine so große Empfehlung, ja.
Ja, The Boxer sollte man natürlich auch noch erwähnen.
Ja, das ist neben dem Titeltrack für mich der markanteste Song. Das ist eigentlich mein absolutes Lieblingsstück von Simon & Garfunkel. Ist als Single schon ein Jahr zuvor erschienen, im April 69 schon rausgekommen, als Bridge Over Troubled Water noch in der Planung war. Und war kein so großer Erfolg, also höchste Notierung Platz 7 in US-amerikanischen Charts. Aber natürlich ein Wahnsinnswerk. Und hier zeigt Paul Simon auch seine ganze Klasse als Lyriker.
Ja.
Es wird erzählt von einem jungen Mann, der sich einsam und verloren fühlt im Großstadtdschungel von New York und sich irgendwie durchschlagen will. Mich erinnert der Song immer ein bisschen an den Film Lichter der Großstadt von Charlie Chaplin von 1931. Auch wegen der letzten Strophe in The Clearing Stands the Boxer. Und wo dann also wirklich der Boxer auch beim Namen genannt wird.
Yeah, ne?
Weil Charlie Chaplin, der kämpft auch ums Überleben in New York, darum geht es in dem Film und der verdingt sich auch als Preisboxer, wird da regelmäßig zusammengetrimmt, aber gibt eben überhaupt nicht auf und diese Bilder laufen bei mir im Kopf immer ab, wenn ich diesen Song höre.
Das muss ja, glaube ich, die aufwendigste Produktion von Simon & Garfunkel gewesen sein. Ich glaube, die hatten 100 Studio, also Stunden im Studio
knapp
da eingesetzt.
100 Stunden, ja, ganz genau. Und da gibt's natürlich diese wunderbare Geschichte mit dem Schlagzeug, das von Hal Blaine, einem versierten Studiomusiker, der oft mit den beiden zusammengearbeitet hat. Der hat das gespielt damals und das wurde aufgenommen im Columbia-Gebäude in New York City in der East Street. Und da gab es so einen wunderbaren Fahrstuhlschacht. Der hat so einen ganz speziellen Hall erzeugt. Und da hat man also das Schlagzeug, der Produzent Roy Haley, das Schlagzeug gegenüber dem Fahrstuhlschacht platziert bei geöffneten Fahrstuhltüren.
Yeah.
Und da wurde das dann aufgenommen. Ihm schwebte vor, nach diesem immer in diesem Refrain, Leilelei, eine Explosion irgendwie anzufügen. Und auf diese Weise wurde das dann erzeugt. Das ist kein Einzelfall. Also ich habe mal eine Reportage gesehen über dieses Haus, das heute nicht mehr existiert. Das wurde 1981 abgerissen und in diesem Fahrstuhlschacht, da geisterten auch die Stimmen von Barbra Streisand oder Frank Sinatra herum. Also dieser wunderbare Hall, das wurde oft verwendet. Dann aufgenommen wurde der Spaß dann an einem Sonntag, weil da kein Studiopersonal da war. Da konnte man also niemanden belästigen damit und dann wurde drauf losgedroschen, was das Zeug hält.
Sehr schön. Eine sehr schmissige Nummer, vielleicht so das Schmissigste, was Simon & Garfunkel auf dieser Platte zu bieten haben, ist Keep the Customer Satisfied.
Ja, genau.
Da geht's ja, also da verarbeitet Paul Simon das Tourleben und dass es ihm irgendwann enorm auf den Zeiger geht, dass er halt immer das Publikum, also the Customer, die Kunden zufriedenstellen musste. Mhm. Ja. Erinnert mich schon ein bisschen an das, was die späten Beatles gemacht haben.
Ja, das kann man durchaus vergleichen, ja. Ziemlich rau und ungeschliffen.
Ja, also mit ein bisschen Motown-Sounds, die Trompeten im Hintergrund. Ich mag die Nummer sehr. Und den dritten Titel auf der ersten Scheibe, Cecilia.
Ja, das war die Hit-Single, ganz genau. Und ja, bis heute ranken sich Legenden, wer damit eigentlich gemeint sein könnte mit der Cecilia. Es gibt keine klare Antwort darauf. Paul Simon kommentiert ja seine Lyrik nicht, aber welcher Künstler macht das eigentlich schon?
Ja, ich weiß nicht, ob es überhaupt um eine bestimmte Person geht. Es hat sich wohl eine Jam-Session entwickelt. Die haben auf verschiedenen Instrumenten rumexperimentiert. Paul Simon spielt zum Beispiel Xylophon und Percussions. Macht er ja sonst auch nicht. Und da ist ihm wohl irgendwie diese Textzeile in den Sinn gekommen. Ich finde, es ist jedenfalls eine sehr lebhafte Nummer, obwohl der Text ja doch eher ein bisschen trauriger ist. Ja, Cecilia, you're breaking my heart, du brichst mir das Herz. Da geht es um eine Frau, die sich einfach zwei Liebhaber gleichzeitig hält. Naja, so viel zur Platte Bridge Over Troubled Water, in 1970 rausgekommen, wie gesagt. Und im gleichen Jahr hieß es dann Bye Bye.
Für eine Weile, ja. Die zwei führten eine toxische Beziehung, wenn man so will. Sie haben sich immer wieder, obwohl sie sich verkracht und verkriegt haben, konnten sie nicht voneinander lassen. Und sie sind dann über die Jahre immer wieder zusammengekommen, auch wenn sie kein gemeinsames Album mehr aufgenommen haben. Aber 1975, da war wieder dicke Tinte irgendwie zwischen beiden. Da haben sie einen gemeinsamen Song aufgenommen. My Little Town platzierte sich auch in den amerikanischen Charts. Und ja, sie sind immer mal wieder zusammen aufgetreten. 1981 dann das große gemeinsame Konzert im Central Park am 10. September 81 mit 600.000 Zuschauern. Es war ein Benefizkonzert zur Rettung des Central Park. Da war dann der Bürgermeister Edward Koch von New York damals noch dort und hat eine Grußbotschaft gesprochen und die beiden auch angekündigt, ja. Und da wurde dann also Wiedervereinigung groß geschrieben. Es gab eine gemeinsame Tour und es sollte auch ein gemeinsames Album entstehen. Und bei den Aufnahmen sind sie dann wieder aufgeflammt, die alten Rivalitäten. Die Stimmung muss zum Kotzen gewesen sein, auf gut Deutsch gesagt. Und es wurde dann nichts daraus und Paul Simon hat das Projekt dann alleine zu Ende geführt. Daraus wurde dann das 83er Soloalbum Hearts and Bones.
Ja, vielleicht schauen wir uns nochmal die Karrieren der beiden an ab 1970. Also bei Paul Simon, man kennt einige Titel, 50 Ways to Leave Your Lover kann er in den 70ern und später dann das große Album Graceland, You Can Call Me Al. Ja. Ja, das sind alles Titel, die auch heute noch im Radio
rauf. One Trick Pony ist auch sehr schön.
Ja, auch eine tolle Nummer, das stimmt. Also er läuft heute noch rauf und runter im Radio, hat sich als Songwriter verdient gemacht. Bei Art Garfunkel sah es ein bisschen anders aus. Er wollte sich ja seiner schauspielerischen Karriere erstmal widmen damals, oder?
Ja, das war dann aber irgendwann vorbei, so Mitte der 70er Jahre. Und da hat er sich dann doch wieder mehr auf die Musik konzentriert. Aber nicht nur. Er hat nebenbei noch eine Professur für Mathematik angenommen und hat in New York als Dozent für Mathematik und Geometrie gearbeitet. Sehr erfolgreich.
Okay, so viel zum toxischen Duo Simon und Garfunkel. Wahrscheinlich, wenn sie nicht so Streithähne gewesen wären, hätten sie auch nicht so gute Musik gemacht. Ich glaube wirklich, dass ja eine gewisse Qualität oft daraus entsteht, dass sich zwei da so aneinander aufreiben.
1001 Musikgeschichten. Heute aus dem Jahr 1970.
So, wir sind noch nicht ganz durch, denn wir gucken uns noch unsere Plattengeheimtipps an. 1970, Lutz.
Ja, mein Tipp ist das Urschrei-Album von John Lennon, erschien im Dezember 1970, sein erstes wirkliches Solo-Album, wenn wir jetzt mal von den experimentalen Sachen da absehen, die schon zu Beatles-Zeiten erschienen sind. Aber John Lennon, Plastic Ono Band, ist eigentlich eine sehr schöne Platte, Urschrei-Album genannt, weil Lennon und Yoko Ono haben ja bei Arthur Janov, dem Starpsychologen in Amerika, eine Urschreitherapie absolviert, um ihre Neurosen aufzuarbeiten, auch um von der Drogensucht loszukommen etc. Yeah. Ja, und viele Eindrücke daraus finden sich in den Songs. Es sind zum Teil sehr, sehr persönliche Songs, unter anderem über den Tod der Mutter. Da gibt es ein dieses herzergreifende Kinderlied, wie so ein Kinderlied geschrieben, My Mom is Dead, I Can't Get in My Head und so weiter. Und ja, und es sind in einigen Songs dann auch wirklich die Schreie von John zu hören und das mutet an wie irgendwie Schreie aus einer Psychotherapie. Es ist ein sehr expressives Album, es geht sehr unter die Haut.
Mein Plattengeheimtipp kommt von der Band Cactus mit ihrem gleichnamigen Debütalbum. Das ist eine amerikanische Blues-Rock-Band, haben sich 1970 gegründet. Und ich glaube schon ein paar Jahre später wieder aufgelöst. Ja, also langes Bestehen hatten sie nicht. Mittlerweile machen sie wohl wieder Musik zusammen, aber in einer anderen Besetzung. Wie dem auch sei, jedenfalls in den paar Jahren, damals in den 70ern, hatten sie echt einen treuen Fankreis um sich rumscharen können, denn sie haben coole Musik gemacht. Ja, typischer, rauer, ungeschliffener Bluesrock. Es gibt zwar auch ein paar Akustiknummern auf der Platte, aber das, was wirklich Spaß macht, sind diese rockigen Titel. Ja, schnelle Gitarrenlicks, unglaublich lässig und vor allem rotzig. Hört sich gut weg, die Platte. Cactus mit ihrem Debütalbum. So, und damit wären wir jetzt aber wirklich durch, lieber Lutz. Hab wie immer vielen Dank für deine Expertise.
Ja, hat Spaß gemacht, Dankeschön. Ja,
und ihr bleibt schön gesund, bleibt uns gewogen. Bis demnächst. Ciao.
Ciao.